Durch die Gnade Gottes darf ich heute Morgen auch hier vorne stehen und möchte euch ganz herzlich auch im Namen unseres Herrn und Heilandes begrüßen. Die Sänger haben gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und wenn wir das Thema jetzt zusammen betrachten werden, dann werden wir wirklich nicht anders sagen können, dass unserem Heiland, der diesen Weg gegangen ist, ihm alleine gebührt wirklich diese Ehre und auch der Dank. Wir lesen bereits am Anfang unserer Bibel, dass Gott uns Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen hat. Er hat uns eine lebendige Seele auch geschenkt. Wir wissen auch, dass uns zu Anfang der Schrift von dem Sündenfall berichtet wird und dass durch diesen Sündenfall eben die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. In Römer 5, Vers 12 lesen wir diesen bekannten Vers. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und wir haben seit einiger Zeit jetzt mit der Jugend angefangen, die einzelnen Lehrpunkte auch zu betrachten und sind auch zu dem Thema des Sündenfalls auch gekommen. Und da war einfach die Frage, was war eigentlich die Sünde des ersten Ehepaares? War das das Essen von der Frucht oder war da etwas anderes gewesen? Der Apostel Paulus, er sagt es uns in dem 19. Vers, denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Hier liegt die Antwort bei uns. Die eigentliche Sünde war der Ungehorsam. Die Sünde, sie trennt uns von Gott, das ist uns auch allen als Bibelleser sehr bekannt. Und doch hat Gott dieses Sehnen gehabt, dieses Sehnen mit seinem Geschöpf doch Gemeinschaft auch zu haben. Und in Jakobus 4, Vers 5, da möchte ich uns nach der neuen Genfer Übersetzung den Vers vorlesen. Da heißt es, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott nach dieser Gemeinschaft mit uns Menschen. Und darum und genau aus diesem Grund hat Gott von Anbeginn der Welt durch diesen Heilsplan zurechtgelegt. Und dieser Plan, der schloss ein, dass sein eingeborener Sohn, sein einziger Sohn auf unserer Erde auch kommen soll. Und wir wollen heute Morgen uns mit dem Thema des Gehorsams auch befassen. Und ich habe das Thema überschrieben, Gehorsam, Zwang oder Vorrecht. Nun, wenn wir selber das Wort Gehorsam beschreiben wollten, so kommen wir zum Beispiel auf solche Aussagen, es schließt ein, der Gehorsam, das Befolgen von Geboten, aber auch Verboten durch entsprechende Handlungen oder auch Unterlassungen. Gehorsam schließt ein auch eine Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Gehorsam schließt ein das Befolgen eines Befehls, die Erfüllung einer Forderung oder auch das Unterlassen von etwas Verbotenem. Und wenn ich jetzt euch, Geschwister, so die Frage stelle oder auch uns als Zuhörern, was verbinden wir mit dem Gehorsam? Sind es eher so vielleicht diese negativen Gedanken, ja, ich muss hier irgendwie gehorchen, ich darf das nicht machen, hier muss ich auf etwas achten. Ich muss, geht es so in diese Richtung. Ich habe mal mit einem jungen Menschen gesprochen und so auf den Glauben sind wir zu sprechen gekommen und die Person, die hat sich so ähnlich ausgesprochen, dass sie sagt, ich möchte mein Leben so führen, wie ich es für richtig halte. Ich möchte nicht irgendwie zu den Gottesdiensten kommen, das ist alles überhaupt nichts für mich. Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen. Und man erhofft natürlich auf diesem Weg ein glückliches, ein erfülltes Leben wirklich auch führen zu können. Die Frage, die sich hier natürlich uns stellt, sind wir, möchte ich ganz allgemein so sprechen, sind wir wirklich frei? Können wir wirklich tun und lassen, was wir wollen? In Römer 6 schreibt auch der Apostel Paulus ab dem 16. Vers, Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt, dessen Knechte seid ihr, dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen dem Vorbild der Lehre gehorsam geworden seid, worin ihr unterwiesen worden seid. Befreit von der Sünde seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Geistlich gesehen gibt es zwei Reiche. Es gibt das Reich der Finsternis und es gibt das Reich des Lichtes. In dem Reich der Finsternis, da herrscht Satan. In dem Reich des Lichtes, da herrscht Jesus Christus. Und es gibt keine andere Alternative. Entweder, so wie Apostel Paulus es sagt, wir sind dem einen untertan oder wir sind dem anderen untertan. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wollen wir einen Schritt weiter gehen und uns Gedanken machen, Gehorsam, ist es ein Zwang oder ist es ein Vorrecht? Wenn wir das Reich der Finsternis betrachten, so können wir doch sagen, weil die Sünde eben zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, bindet eben Satan uns doch Menschen durch die Sünde. Der Apostel Paulus sagt in Römer 7, die Verse 18 und 19, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Den Willen habe ich wohl, aber das Gute zu vollbringen schaffe ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Hier beschreibt Apostel Paulus sein Leben sozusagen, als er fern von Gott war. Und ich denke, durch vielleicht eigene Beobachtungen, unsere persönlichen Erfahrungen, werden wir eins feststellen, dass auch Satan ganz unterschiedlich Menschen an die Sünde bindet. Die einen führt er an einer relativ kurzen Leine. Das heißt, Menschen leben wirklich in groben Sünden. Und das ist sehr offensichtlich auch für uns außenstehende Menschen. Und dann hat er Menschen, die führt er, wie man so sagt, an einer langen Leine. So Menschen haben so das Gefühl, sie haben eine gewisse Freiheit. Wenn wir sie beobachten, sie führen ein vielleicht moralisch gutes Leben und doch werden sie immer wieder zu dem Punkt kommen, dass sie nicht frei sind. Sie werden die Sünde tun müssen, weil sie eben unter dem Einflussbereich Satans auch stehen. So wie der Apostel Paulus sagt, das Böse, das ich nicht will, das tue ich dann. Und wir können hier ganz kurz zusammenfassen, in dem Reich der Finsternis ist Gehorsam Zwang. Es ist kein Vorrecht, es ist absoluter Zwang. Die Menschen verbinden allgemein mit dem Wort Gehorsam eher so negative Gedanken, negative Attribute, wie man so sagt. Und wisst ihr, das ist mehr so verbunden mit gewisser Pflichterfüllung, man muss etwas tun. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Ein Mensch, der eben in Sünde lebt, der tot ist, geistlich gesehen, er kann doch das Ganze auch nicht beurteilen, wie es ist, wenn man lebendig ist. Und wenn man Leben aus Gott hat und was es überhaupt alles einschließt und bedeutet, Gott doch nachzufolgen. Aber der Gehorsam, den Gott von seinen Kindern erwartet, was er fordert, er ist doch einer ganz, ganz anderen Natur. Es ist schon so, dass jeder Mensch Gott Gehorsam schuldig ist. Das bleibt so bestehen. Aber von seinen Kindern können wir doch sagen, die Kinder, die neues Leben aus Gott empfangen haben, dass sie freiwillig unserem Herrn und Heiland doch gehorchen. Das wollen wir uns jetzt nochmal auch anschauen. Wie schaut es denn in dem Reich des Lichtes aus? Wir dienen doch dem Herrn Jesus aus Liebe. Jesus kam doch auf unserer Erde aus Liebe doch zu uns Menschen. Er hat für uns gelitten, er musste den bitteren Tod für uns sterben und nun liegt es doch uns auf dem Herzen, ich eigentlich in Sünde gelebt habe und in alle Ewigkeit verdammt wäre. Ich habe die Möglichkeit bekommen, zu Jesus Christus zu kommen und habe jetzt nun neues Leben bekommen. Ist es nicht Grund genug, dass wir schon aus diesem heraus sagen, diesem Herrn und Heiland, dem möchte ich von ganzem Herzen auch gehorchen. Dem möchte ich dienen und ich möchte auch in seinen Wegen nachwandeln. Es ist nichts Zwanghaftes hier verbunden, sondern es ist ein besonderes doch Vorrecht. Johannes 15, Vers 14 lesen wir, da sagt der Herr Jesus, ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. So ihr tut, was ich euch gebiete. Und ich bin überzeugt, dass ein Kind Gottes, das neues Leben aus Gott empfangen hat, das kann eigentlich nicht anders sagen als, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es ist sozusagen in dem Willen des Herrn ergeben und für ihn ist der Wille des Herrn Jesus Christus, der Wille Gottes, es ist maßgeblich für das persönliche Leben. Schaut mal, wie schaut es aus, wenn zwei Menschen sich lieben. Wird es für den einen schwerfallen, dem anderen irgendwie unter die Arme zu greifen, eine Liebeserweisung zu tun, vielleicht etwas zu tun, wenn der eine bittet, mach doch bitte dies oder jenes, wird es dem Menschen schwerfallen? Es wird nicht schwerfallen, weil er macht es eben aus Liebe doch dem anderen auch gegenüber. Und es ist sogar, möchte ich mal sagen, eine Freude zu sehen, ich habe etwas dem anderen getan und schaut mal, es erfreut den anderen. Die Freude, die wir eben anderen Menschen geben, die kehrt auch ins eigene Herz wiederum zurück. Und schaut mal, die Welt sieht diesen Gehorsam als negativ an. Für die Kinder Gottes ist es eine Freude. Und das ist ein absoluter Gegensatz. Und darum können wir durchaus entnehmen, dass Gehorsam für Kinder Gottes ein besonderes Vorrecht ist. Im Psalm 40, Vers 9 lesen wir, dass der Psalmist zu der Aussage kommt, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Es ist doch ein großer Unterschied, ob wir zwanghaft etwas tun oder ob wir gerne wirklich den Willen des Vaters tun. Der nächste Punkt, wenn in dem Johannes-Evangelium wir den Vers gelesen haben, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und weiter heißt es in dem 15. Vers, ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Und dieser Gedanke, Geschwister, wenn der Herr Himmels und der Erde, der Schöpfer des Universums, der uns persönlich Leben gegeben hat, der für uns gestorben ist, zu der Aussage kommt und uns Freunde nennt. Welch eine Beziehung herrscht da zwischen Freunden? Ich denke, auch da ist es doch so, dass es nicht schwer fällt, einem Freund ein Gefallen zu tun. Man wird sozusagen, man ist ja deswegen Freund, weil man ja gleich denkt, in dem Sinne, weil man gleiche Ziele hat, weil man gleiche Ausrichtung hat und das verbindet ja einen. Und darum ist ja nichts Zwanghaftes auch an diesem Gehorsam. Er nennt uns zwar Freunde, aber wir schauen zu ihm auf wie zu einem Herrn. Und das ist gut so, dass wir diese Gottesfurcht auch in unserem Herzen doch auch behalten. Wie schön ist es, so einen Freund zu haben, den wir, mit dem wir durchs Leben gehen können, wo wir um Rat fragen können, der uns anleiten kann, der uns sogar vorangeht persönlich. Etwas ganz Wunderbares. Wir kommen immer wieder zu dem Gedanken, Gehorsam unserem Herrn und Heiland, das ist ein Vorrecht. Es ist etwas ganz Besonderes. Im Galaterbrief ist noch der Gedanke, Galater 5, Vers 13, ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen. Nur betrachtet nicht die Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn ihr seid, Brüder, zur Freiheit berufen. Wir haben einerseits gelesen, dass wir Knechte unseres Herrn und Heilandes sind und auf der anderen Seite sind wir frei. Wir sind frei von der Sünde, wir sind frei von der Gebundenheit Satans und wir sind frei in dem Sinne, dass wir es unserem Herrn und Heiland von ganzem Herzen auch dienen dürfen. Wahrscheinlich habt ihr auch von diesen 3 Gs gehört, von den 3 Gs der Nachfolge, wo es heißt, ganz, gleich und auch gern. Ganz, mit ganzem Herzen, gleich, wenn etwas auch gefordert wird und auch vor allem gern. Es ist ein Herzensanliegen für uns, diesem Herrn und Heiland so zu gehorchen. Eine Schriftstelle aus dem Alten Testament, 2. Chronik 16, Vers 9. Da heißt es: Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Wisst ihr, der Herr Jesus ersucht solche Menschen, deren Herz ungeteilt bei den Menschen, die fern von ihm, die sozusagen gottlos leben, da kann er nichts finden. Er sucht nach Menschen, die mit ungeteiltem Herzen ihm dienen. Nicht nur, und da komme ich vielleicht zu einer bestimmten Sorte von Menschen, die sehr schnell Ja, Ja sagen, aber es nicht ausführen. Die ein geteiltes Herz haben, ja, die einerseits vorgeben, Gott zu dienen, irgendwie dem Herrn nachzufolgen, aber in der Praxis merkt man, es ist eine Fassade da, aber dahinter, da ist einfach nichts. Und wisst ihr, wenn es hier heißt, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um solche zu finden, um solche Menschen zu stärken. Ein Bruder hat mal so gesagt, er findet nicht so viele Menschen. Er findet nicht viele, die wirklich mit ungeteiltem Herzen ihm dienen. Er findet nicht viele Menschen, die ihm wirklich von ganzem Herzen gehorsam sind. Und doch ist es doch sein Wille, es ist doch, was ihn doch durch und durch eigentlich so beseelt, dass er Gemeinschaft mit seiner Schöpfung haben möchte, mit Menschen, die ja einfach ungeteilt auf seiner Seite stehen, und diese Menschen, die möchte er stärken. Darf der Herr Jesus so etwas von uns erwarten? Das ist doch die Frage. Darf er da so etwas erwarten? Wir wollen jetzt kurz auch auf das Leben Jesu auch eingehen, wie er von sich selber sagt. Johannes 6, Vers 38. Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das war, Geschwister, wenn wir das Leben Jesu betrachten, das war nicht eine leichtfertige Aussage gewesen, die einfach so unbedacht irgendwie gesagt wurde, sondern diese Aussage, die hat, wie man so sagt, Hand und Fuß gehabt. Wisst ihr, mir kommt jetzt besonders, weil wir ja so kurz vor der Weihnachtszeit stehen, so ein Gedanke, der mich im Vorfeld besonders berührt hat. Ich habe persönlich hier und da schon Bilder gesehen, wo, ja, ich sag mal so, der Heiligabend, er wird so uns so in gewisser Weise so idyllisch dargezeigt. Da habe ich ein Bild gesehen, da ist eine verschneite Landschaft, da steht ein Holzhäuschen und drinnen brennt Licht. Schön erleuchtet, und in dem Holzhäuschen, da sieht man dann, ja, Maria und Josef und das Kindlein Jesu in der Krippe liegen. Und das ist so ein Bild, das auf mich wirkt. Es ist so, ja, wie soll man das richtig beschreiben? Einfach idyllisch, es ist friedlich, es hat so einen gewissen Charakter, so malerisch ist es einfach. Ein schön gezeichnetes Bild. Tatsache ist, dass der Herr Jesus, bevor er auf unsere Erde gekommen ist, hat er geherrscht im Himmel. Die ganze die Engelsgewalt, alle Engel, sie waren ihm untertan gewesen. Und er, der Herrscher Himmels und der Erde, er erniedrigt sich, wie wir das in dem Philipper 2 gelesen haben. Er erniedrigt sich so tief, dass er Mensch wird. Und er kommt in eine Welt, an einen Platz, die alles andere als bequem ist. Da war kein elektrisches Licht, da war kein fließendes Wasser gewesen und all die Bequemlichkeiten, die wir so heutzutage so selbstverständlich eigentlich genießen dürfen, da war nichts von dem gewesen. Und wenn wir das Leben Jesu weiter verfolgen, er war immer darauf aus, dass die Schrift, die geweissagt durch die Propheten geweissagt wurde, dass diese Schrift, dass sie erfüllt wird. Auf jedes i-Tüpfelchen, immer wieder lesen wir Vers für Vers, es wurde das erfüllt, es wurde jenes erfüllt. Und sein Gehorsam erging so weit an dem Garten Gethsemane, dass er doch Mensch war. Und es dem Willen des Vaters anheimgestellt hat und doch diesen großen Wunsch hatte, wenn es, Vater, dein Wille ist, so nimm doch diesen Kelch von mir. Aber doch nicht, wie mein Wille ist, sondern wie dein Wille ist. Er wich von diesem Weg nicht ab. Und wisst ihr, auch dieser Gedanke, der hat mich so berührt, er war einerseits Mensch gewesen und auf der anderen Seite war er Gottes Sohn gewesen. Wir lesen, glaube ich, Johannes 2, steht es, er hat sich den Menschen nicht anvertraut, die ihn sozusagen als König da irgendwie krönen wollten. Warum? Weil er die Herzen kannte. Er hat die Herzen der Menschen gekannt. Und dieser Herr Jesus, er war sich schon im Himmel bewusst, bis ins jede einzelne Detail, was er hier auf Erden durchmachen wird. Und trotzdem hat er gesagt, ja, Vater, ich gehe diesen Weg. Wie schaut es bei uns aus, so rein menschlich? Manchmal sagen wir, Mensch, hätte ich gewusst, ja, dass sich die Sache so und so entwickelt, würde ich niemals so machen. Ja? Und ich würde niemals jetzt irgendwie so den Weg wieder gehen. So, wir als Menschen, wir gehen so den Weg, der uns, wo wenig Schwierigkeiten sind, der uns irgendwie bequemer liegt, der uns irgendwie gut deucht, den Weg gehen wir gern. Aber der Herr Jesus, er war sich von vornherein bewusst, was er hier auf Erden alles durchmachen wird. Und trotzdem ist er diesen Weg im Gehorsam auch gegangen. Im Hebräer 5, die Verse 8 und 9, möchte ich uns nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Allerdings blieb er selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm danken sie alle für ihr ewiges Heil. Und nochmal jetzt auf meine Frage, ist der Herr Jesus befugt, ist er berechtigt von uns, Gehorsam zu erwarten? Er ist befugt, weil er selber es uns vorgelebt hat. Er ist diesen Weg gegangen und darum ist es ein gutes Recht von ihm, einerseits es sozusagen von seinen Kindern zu fordern. Und ich möchte hinzufügen, wir wissen, dass seine Gebote nicht schwer sind. Sie sind nicht schwer. Nun möchten wir noch ganz kurz auf den Gedanken oder uns einige Punkte betrachten. Was ist nun der Wille Gottes für uns Menschen? Wir lesen ein Wort aus Apostelgeschichte. Gott gebietet jetzt allen Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun. Und lieber Zuhörer, wenn du persönlich sich einschätzt, ich führe ein moralisch gutes Leben und ich habe keine Sünde irgendwie begangen. Da fällt mir gerade ein, ich habe diese Woche so ein Gespräch auf der Arbeit auch gehabt und dann haben zwei Kollegen auch so miteinander gesprochen und ich war so daneben. Es ist ja sowohl, ich sag mal, in den großen Kirchen ja üblich, dass bei den Katholischen die Kommunion dann auch eingenommen wird. Das heißt, Menschen, die ja in ein bestimmtes Alter kommen, ich denke so 14 Jahre, dass sie dann entsprechend ja einen bestimmten Unterricht auch bekommen und sich sozusagen dann ja, irgendwie sich bereit erklären müssen, ja, ich stimme mit dem überein und nun werden sie dadurch sozusagen in die Kirche auch aufgenommen. Und da hat sich die eine Kollegin aufgeregt und hat gesagt, das ist doch völlig unmöglich, was eigentlich die Leute, also die Priester oder auch die Pfarrer, die Evangelischen eigentlich von den Leuten fordern. Ein 14-Jähriger, der hat doch noch nie gesündigt. Ist es wirklich so, dass ein 14-Jähriger noch nie gesündigt hat? Schaut mal, wenn wir, ich sag mal, ein moralisch, in unseren Augen moralisch gutes Leben führen, und der Meinung sind, dieser Befehl Jesu, dass Gott gebietet, jetzt allen Menschen Buße zu tun, der ist vielleicht für viele andere Menschen ja schon recht, aber für mich persönlich, ja, ich bin eben gut genug. Dann ist eben diese Aussage allein schon Sünde, weil eben Ungehorsam dem Willen Gottes, das ist eben Sünde. Wenn wir den Herrn Jesus ablehnen, wenn wir den Herrn Jesus jetzt bildlich gesprochen mit den Füßen treten, wenn wir uns dagegen auflehnen, so ist allein das schon Sünde, weil es eben diesen Ungehorsam dem Wort Gottes auch gegenüber einschließt. So, der erste Punkt, die Bekehrung ist der erste Schritt des Gehorsams. Wo ein Mensch in reuen Buße zu Gott kommt und wirklich bekennt, von ganzem Herzen, wo er gegen den Willen Gottes auch doch verstoßen hat. Wir wollen weitergehen. Gehorsam, wenn wir von ganzem Herzen auch Gott dienen. In 1. Johannes 2, Vers 3 lesen wir, und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Das ist ein Kennzeichen dessen, dass wir Jesus, dass wir Gott kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wenn wir schlicht einfach ja, Gott dienen und ihm gehorsam sind. In Apostelgeschichte 5, Vers 3 lesen wir, wo das Wort Gottes uns weiterführt, dass wir nicht nur bei der Bekehrung auch stehen bleiben sollen. Apostelgeschichte 5, Vers 3. Ich habe mich da wohl vom Vers vertan, Entschuldigung, aber da ist der Sinn der, und wir sind Zeugen dieses Geschehens, was jetzt zu Pfingsten geschehen ist. Wir sind Zeugen, heißt es, dass Gott den Heiligen Geist denen gegeben hat, die ihm gehorchen, heißt es. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Denen, die wirklich gehorchen, denen gibt Gott den Heiligen Geist. Diese, ja, Dankeschön. Das heißt, wenn wir uns in dieser Übergabe, in dieser Weihe Gott gegenüber kommen und wirklich diesen Schritt des Gehorsams tun, dass wir nicht unsere Hand zurückziehen, dass wir sagen, ja, ich möchte zwar schon Gott dienen, aber bestimmte Sachen stelle ich nicht unter die Hand Gottes, sondern der Herr Jesus oder die Schrift fordert uns auch hier auf, dass wir eben gehorchen sollen. Mit dem Gehorsam ist ewiges Leben auch verbunden. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ist Gehorsam ein Vorrecht oder ist es ein Zwang? Aus diesem Vers kommt hervor, wenn wir Gott gehorchen, dann gibt er uns neues Leben, schon hier auf Erden, und damit verbunden auch das ewige Leben. Wenn das nicht ein Vorrecht ist, möchte noch ganz praktisch auch eingehen. Wir lesen zum Beispiel ein Schriftwort aus Epheser 6, die ersten zwei Verse. Und da möchte ich mich jetzt auch an die Kinder wenden. Da heißt es, ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist gut. Ich möchte ja, euch Kinder jetzt fragen, da gibt es, denke ich, einige bei uns hier. Fällt es euch leicht oder fällt es euch schwer, den Eltern zu gehorchen? So, warum solche komplizierte Fragen stellen, wenn sie so einfach sind? Ne? Es liegt in der Natur des Menschen, dass es uns schwer fällt, zu gehorchen. Es liegt uns schwer. So, da ist jemand, der über uns steht, eine gewisse Autorität, und der uns einfach sagt, mach jetzt so oder mach das jetzt nicht. Und irgendwann mal werden die Kinder wahrscheinlich auch zu dem Gedanken kommen, dass sie sagen, Mensch, das ist aber richtig unfair. Warum ist es so? Warum muss ich meinen Eltern gehorchen? Ich würde doch jetzt in dieser Sache lieber so oder so oder so handeln. Warum muss ich überhaupt gehorchen? Und ich möchte euch ein paar Antworten geben, liebe Kinder. Gottes Wort sagt in dem ersten Vers, denn das ist recht. Gottes Wort lehrt es, das ist zum einen. Und wenn Gottes Wort etwas lehrt, dann ist das eben recht. Es ist gut für uns. Warum ist es gut für euch, liebe Kinder? Wenn ihr euren Eltern gehorsam seid in kleinen Dingen, So ist es sozusagen eine Übung, dass ihr später eigentlich euch dessen bewusst seid, dass ihr persönlich euch vor Gott verantworten müsst und dass ihr dann Gott auch gehorchen müsst. Es ist sozusagen ja, eine gewisse Vorstufe, eine gewisse Übung auch. Weiter möchte ich sagen, wenn jemand denkt, Mensch, das ist ja so unfair, dass die Eltern mir etwas sagen müssen. Aber ich kann euch beruhigen, liebe Kinder, eure Eltern, sie dürfen genauso gehorsam sein ihrem himmlischen Vater. Die sind da nicht ausgenommen, sondern sie stehen genauso in der Verantwortung einer eben höheren Instanz. Und sie können, oder ich möchte mal so sagen, aus der Schrift heraus, sie dürfen nicht anders handeln, als euch zum Gehorsam anzuleiten. Sie dürfen es einfach nicht. Und ich möchte einen kleinen Ansporn euch geben, wenn ihr den Eltern eine Freude machen wollt, dann seid ihnen einfach gehorsam. Ist es nicht so? Ich glaube, für die Eltern ist es, glaube ich, fast die größte Freude, die wir haben, wenn wir merken, man sagt den Kindern etwas und sie gehorchen auch. Und das ist so eine Freude, wo man merkt, ja, das Kind hat es verstanden, so, es ist gut für ihn. Und ihr könnt überzeugt sein, genauso wie unser himmlischer Vater für uns eigentlich nur das Beste möchte. Er hat Gedanken des Friedens, so könnt ihr überzeugt sein, wären auch eure leiblichen Eltern nur das Beste für euch. Wünschen, aber auch wirklich im Alltag eben umsetzen. Und das bedeutet, dass sie mit Sicherheit etwas weiter auch hinausschauen wie ihr und dass sie einfach wissen, diese Sache, sie ist gut, macht doch das bitte. Oder wenn sie euch warnen und sagen, geht dort vielleicht nicht hin, macht dieses nicht, so ist doch auch das wirklich von einem reinen Herzen, mit aufrichtigem Herzen, mit reinen Motiven, sprechen auch die Eltern auch dies aus. Wenn wir weitergehen, so lehrt uns Gott das Wort, dass wir auch unserer Obrigkeit gehorchen sollen. Da lesen wir in Römer 13, Vers 1. Jeder sei der Obrigkeit untertan, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Und als ich zu diesem Vers kam, dann dachte ich so, warum steht die Welt sozusagen auf dem Kopf? Das möchte ich euch erklären. Gottes Wort fordert die Kinder Gottes auf, der Obrigkeit untertan zu sein. Nicht nur die Kinder Gottes, sondern es steht hier, jeder sei der Obrigkeit untertan, weil Gott eben die Obrigkeit einsetzt. Und es gibt verschiedene Bereiche, ob es Verkehrsregeln gibt, ob es Gesetze gibt für das Steuerrecht oder wie auch immer. Es sind Menschen da, die Gott eingesetzt hat und die haben eben die Pflicht und die Aufgabe, eben auch darüber zu wachen. Und Gott legt es uns ans Herz, dass wir untertan sein sollen und hier gehorchen sollen. Und nun meine Frage, diejenige, die Gott eingesetzt hat, die Obrigkeit, die Regierung, wem müssen die sich eigentlich verantworten? Heutzutage heißt es, wir müssen unseren Wählern gegenüber uns verantworten, wisst ihr? Ja? Also, wenn ich etwas tue, so was vielleicht nicht so gut ankommt, ne, dann werden ja meine Wähler mich vielleicht abwählen oder sonst wie. Und deswegen meine ich, steht die Welt eigentlich auf dem Kopf. Weil, und mir kam so der Gedanke, ist es wirklich unserer Obrigkeit, unserer Regierung bewusst, dass sie nicht herrschen, sondern dass sie sich auch persönlich verantworten müssen? Wir können den Gedanken weiter übertragen. Gottes Wort sagt, gehorchet euren Lehrern. So wird vielleicht auch der eine oder der andere sagen, ja, muss man denen überhaupt gehorchen? Oder, ne, so, man kann ja darüber diskutieren oder sonst wie. Aber wisst ihr, die Lehrer, die eingesetzten Ältesten, die sind genauso wiederum verantwortlich. Verantwortlich vor Gott persönlich, was eben gefordert wird von der Gemeinde, was gesagt wird. Und jetzt verstehen wir, denke ich, auch immer mehr die Zusammenhänge. Ja, ob wir uns, ich sage mal, an die Kinder uns wenden, ob wir, ich sage mal, in dem irdischen Leben uns bewegen, dass wir der Obrigkeit, vielleicht unserem Chef gegenüber, ja, also denjenigen, die eine Autorität sind, die Gott über uns gestellt hat, denen sollen wir eben gehorchen. Aber wir sollten nicht dem Gedanken erliegen, dass sie, die sozusagen über uns stehen, dass sie sich nicht verantworten müssen. Die stehen genauso in der Verantwortung und müssen eben auch gehorchen. Und ich möchte zum Schluss kommen. Wenn wir so insgesamt jetzt den ganzen Gedanken betrachten, ist Gehorsam ein Zwang oder ist es ein Vorrecht? Wir können zusammenfassen, für Menschen, die ferne von Gott sind, ist Gehorsam ein Zwang. Wir werden selten, wenn wir allgemein so mit den Leuten sprechen, etwas Gutes in dem Sinne herausfinden. Ja, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt gehorsam, dann sagt man, naja, so, man tut so etwas belächeln, das ist überhaupt nicht mehr angesehen, so eine Meinung, das ist überhaupt nicht aktuell. Es ist mehr so, jeder kann tun und machen eigentlich, was er will. Aber es ist schön und darum bin ich so froh, dass wir Gottes Wort haben, dass es zu allen Zeiten uns die Ausrichtung gibt, dass es nichts Besseres, nichts Schöneres gibt für seine Kinder, als Gott zu gehorchen. Warum kann man das so frei und so offen sagen? Weil Gott Gedanken des Friedens mit uns hat und vor allem, liebe Geschwister, weil wir nicht auf Hörensagen sozusagen uns berufen dürfen, sondern wir dürfen uns auf dieses Wort hier stützen. Und dieses Wort, es hat noch keinen einzigen Menschen enttäuscht. Und wenn die Seele aufrichtig ist, es hat noch nie einen Menschen irgendwie in die Irre geführt. Es hat nie dieses Wort sozusagen sich erwiesen, dass es unwahr wäre, sondern wir können sagen, oder so sagt auch Gottes Wort von sich selber, und so viele Verheißungen sind eben schon eingetroffen und die noch offen sind, Geschwister, die werden genauso eintreffen, dass jedes i-Tüpfelchen des Wortes, es wird sich erfüllen. Und wir tun nicht nur gut daran, dass wir uns daran halten, sondern ich denke, wir dürfen das positiv ausdrücken, dass wir wirklich, ja, es so sagen, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, als den Willen Gottes zu erfüllen. Für mich persönlich, für meine Familie, für uns als Gemeinde, für unser Land. Und wir merken, vielleicht persönlich, vielleicht in den Familien, wie auch immer, wo wir persönlich auch da stehen. Ich möchte uns die Frage stellen, wem bist du persönlich gehorsam? Welchem Herrn dienst du? Wem sind wir untertan? Josua hat einmal das Volk ermahnt, und ich möchte uns Josua 24, Vers 24 vorlesen. Da heißt es so: Und das Volk sagte zu Josua: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Ist es, liebe Seele, auch dein Entschluss? Ich persönlich möchte dem Herrn dienen. Ich möchte persönlich dem Herrn gehorsam sein. Und ich bin überzeugt, wenn ein jeder persönlich bei sich anfängt und wenn wir diese Veränderung erleben in unserem Leben, wenn wir diese Veränderung in unsere Familien reintragen und hier Wert legen auf den Gehorsam, auf die Schriftgebundenheit sozusagen eines jeden Einzelnen, ob es die Eltern sind oder die Kinder, ob wir das Ganze weiter übertragen auf die Gemeinde. Eins weiß ich, dass wenn wir uns am Wort halten, wenn wir gehorsam bleiben, dann wird der Segen des Herrn auf uns ruhen. Und ich denke, das wünscht doch ein jeder für sich. Gott möchte einen jeden Einzelnen segnen. Amen.